Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich von meiner Seite. Ah, das kriege ich sogar noch ein Wasser. Das wollte ich. Ja, wir sind Brüder, kein Problem. Ja, wir lesen erstmal den Predigttext, würde ich vorschlagen. Das ist dann 2. Samuel 16. Ohne Brille. Und zwar die Verse 5 bis 13. Als der König David nach Bahurim kam, siehe, da kam ein Mann von dort heraus, vom Geschlecht des Hauses Saul, der hieß Shimi, der Sohn des Geras, und er kam heraus und fluchte und warf mit Steinen nach David und allen Großen des Königs David, obwohl das ganze Kriegsvolk und seine Helden zur Rechten und zur Linken waren. So aber rief Shimi, als er fluchte, »Hinaus, hinaus, du Bluthund, du ruheloser Mann! Der Herr hat über dich gebracht alles Blut des Hauses Sauls, an dessen Stadt du König geworden bist. Jetzt hat der Herr dein Königtum gegeben in die Hand deines Sohnes Absalom. Und siehe, nun steckst du in deinem Unglück, denn du bist ein Bluthund.« Aber Abishai, der Sohn der Zeruja, sprach zum König, »Sollte dieser tote Hund meinem Herrn den König fluchen dürfen, ich will hingehen und ihm den Kopf abhauen.« Der König sprach, »Ihr Söhne der Zeruja, was habe ich mit euch zu schaffen? Lasst ihn fluchen, denn der Herr hat ihm geboten, fluche David. Wer darf dann sagen, warum tust du das?« Und David sprach zu Abishai und zu all seinen Großen, »Mein Sohn, der von meinem Leibe gekommen ist, trachtet mir nach meinem Leben. Warum nicht jetzt auch dieser Benjaminiter? Lasst ihn ruhig fluchen, denn der Herr hat's ihm geboten. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und mir mit Gutem vergelten sein heutiges Fluchen.« So ging David mit seinen Leuten des Weges, aber Shimi ging den Hang des Berges entlang, ihm gegenüber, und fluchte und warf mit Steinen und mit Erdklumpen. Ja. Soweit der Bibeltext. Das Licht hier ist irgendwie, aber ich sehe hier auch nichts, was, ja gut, dann muss ich das leider so machen. Ich sehe hier wirklich nichts ohne die Brille. Also. Gut, also wir sind im zweiten Buch Samuel schon etwas fortgeschritten und ich will kurz ein bisschen den Kontext erläutern, aber nur relativ kurz. Das kennst du wahrscheinlich von jeder Serie. Wenn die Serie etwas fortgeschritten ist, dann kommt immer eine kurze Zusammenfassung und die wird rhetorisch eingeleitet mit dem, was bisher geschah. Also, was bisher geschah? Im Kapitel 1,11 des 2. Samuel-Buches sieht David die schöne Bathseba beim Baden, was ihn dazu veranlasst, sie zu sich einzuladen. Die meisten kennen die Geschichte, es kommt zu einem Ehebruch und aus dieser Verbindung geht ein Kind hervor. Und jetzt hat David ein Problem, denn er hat offiziell Ehebruch begangen, Bathseba ist verheiratet und er auch. Und der Mann Uriah ist einer, der in seiner Armee dient. Und jetzt versucht David, um nicht in den Verdacht des Ehebruchs zu gelangen, die Schuld dem Uriah zuzuschieben. Nicht die Schuld, sondern das Kind natürlich. Ja, wenn er mit seiner Frau schläft, alles ist tutti. Er macht diesen Uriah mehrfach betrunken und will ihn nach Hause schicken. Aber dieser Uriah ist ein ziemlich treuer Soldat. und sagt, ich kann jetzt nicht zu meiner Frau nach Hause, dass die ganze Heeresmannschaft übernachtet auf dem Feld und das will ich auch. Also er ist lieber bei seinen Kameraden als bei seiner Frau. Na? Für die Frauen, Männer und ihre Kumpels. Das ist eine alte Geschichte. Auf jeden Fall sieht David nur eine Möglichkeit. Um den Ehebruch zu vertuschen, muss der Mann weg. Der stört. Er gibt dann einen Mordauftrag an seinem Heerobersten, den Joab, und sagt zu ihm, der muss hier weg. Und die Vorstellung war, die Soldaten sollten an eine Stadt heranrücken. Und sobald Uriah weit vorne ist, sollten sich die Soldaten heimlich zurückziehen, dass er dann alleine da steht. Joab führt diesen gefährlichen Plan aus, doch der geht ein wenig schief, weil die Leute können sich nicht schnell genug zurückziehen. Und mit dem Uriah sterben jetzt noch viele andere israelische Soldaten. Die werden einfach in Kauf genommen. Eine schreckliche Tat. Und es kommt ein Prophet zu David und sagt ihm, das ist der Prophet Nathan, und sagt, hör mal, das, was du da gemacht hast, das ist Gott nicht verborgen geblieben. Dafür wirst du bezahlen. Und eine Strafe war, dass eben das Schwert über das Haus David walten sollte und einer aus seinem Haus nicht im Verborgenen mit seinen Frauen schlafen sollte, sondern offiziell. David sieht seine Schuld ein und bittet um Vergebung. Und Gott sagt ihm, du kriegst Vergebung. Vergebung bekommst du. Aber die Taten kommen auf dich zurück. Aber du wirst nicht sterben und ich habe dir vergeben. Dann kommt die Geschichte, das hat Madeleine ja schon gesagt, der Absalom, sein Sohn, will König werden. Ja? Und er lässt sich dann zum König ausrufen und David will nicht gegen seinen Sohn kämpfen, also flüchtet David aus Jerusalem. Und dann kommt er eben nach Buhiram, wo wir jetzt gerade sind. Also er flüchtet aus Jerusalem und mit David sind ganz, ganz viele Leute. Also es sind alleine 600 Männer aus Gad, sein ganzes Kriegsvolk, die ganzen Würdenträger. Es ist also eine Riesensumme von Menschen, die aus Jerusalem flüchten. Und um ihn herum stehen seine kampferprobten Soldaten. Der Joab, der den Mordauftrag ausgeführt hat, und sein Bruder Abishai. Und das sind heftige Leute. Wenn ihr die Geschichten lest von denen, mit denen ist nicht zu spaßen. Also denen willst du im Dunkeln nicht begegnen. Da ist ganz schnell der Kopf weg. Und die Geschichte finde ich den Mut von Shimi sehr beeindruckend. Wenn man da sieht, da ist dieses riesige Volk mit dem König und auch seine Kriegshelden. Und jetzt kommt dieser Shimi da an, dieser kleine Typ. Der rennt da raus, beschimpft die ganze Masse, bewirft die mit Steinen. Das fand ich schon ziemlich heftig. Da gehört schon sehr, sehr viel Mut dazu. So eine Übermacht. Ja? Und dieser Shimi scheint keine Angst zu haben vor dieser Übermacht. Die Konsequenzen scheinen ihm vollkommen egal zu sein, selbst wenn es den Tod bedeuten sollte. Wichtig scheint ihm nur eins zu sein, nämlich seine Botschaft. Und die verkündet er nicht nur irgendwie leise, sondern er schreit sie hinaus. Die Botschaft muss raus. David, du bist ein Bluthund. Das muss mal gesagt werden. Und die Fluchbotschaft, die er hat, unterstützt er ja noch physisch. Der wirft mit Steinen und Erdklumpen um sich. Schon ziemlich heftig. Und interessant ist auch, als David halt weggeht, der hört er nicht einfach auf, der geht dem David einfach hinterher. Ist dem vollkommen egal, der schmeißt weiter mit Steinen und beschimpft ihn. Ziemlich heftig. Und ich habe mir die Frage gestellt, woher kommt denn jetzt zumindest in diesem Moment der Mut von diesem Mann gegen so eine Übermacht, sowas zu tun? Nun, ich denke, er war absolut überzeugt von seiner Botschaft. Also wenn du so eine Übermacht hast, da gehst du nicht hin, wenn du nicht überzeugt bist. Du musst ja schließlich mit einem Tod fürchten. Da gehst du nicht halbherzig hin, sondern da muss wirklich alles stimmen. Da musst du mit absoluter Überzeugung hinter dieser Botschaft stecken. Klar, Shimi ging wahrscheinlich auch davon aus, dass Gott den David verworfen hatte. Vielleicht hoffte er sogar, Gott ist auf seiner Seite mit seinen Flüchen. Und an dieser Stelle ist die Brücke nicht schwer zu uns zu schlagen. Wie sieht das bei uns aus? Sind wir überzeugt von dem Evangelium? Ist das Evangelium etwas, was wir aus unserem Herzen herausschreien? Lukas 6, wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Shimi hat so gemacht. Sehen wir uns danach, das Wort anderen Menschen weiterzugeben? Ja, können wir unter Lebensgefahr verkündigen oder schweigen wir, sobald wir Angst haben, verlacht zu werden? Gibt es in unserem Leben eine gefährliche Übermacht, wie David mit seinen Soldaten? Oder kommt es uns so vor, in der Schule, beim Studium, bei der Arbeit? Shimi konnte dem Tod drohen, bei uns ist das eher unwahrscheinlich. Also an der Stelle, der Mut von Shimi kann uns zum Vorbild sein. Aber es gibt auch deutliche Unterschiede. Der Shimi hatte eine Fluchbotschaft. Eine Fluchbotschaft ist nie schön. Du sagst dem anderen, dass er schlecht ist und so weiter und so fort. Wir hingegen, wir haben die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Ihr habt es gerade in den Gebeten dargestellt, was Jesus für uns getan hat, mit Brot und Wein. Wir haben es besungen. Wir haben die beste Botschaft, die es gibt. Die ist einfach wunderbar. Die Botschaft heißt, der allmächtige Gott liebt alle Menschen. Die Botschaft ist, Gott ist die Liebe. Das heißt, wir dürfen Freude verkündigen, im Gegensatz zu Shimi mit seiner miesen Botschaft. Und ich finde das wundervoll. Die Botschaft geht aber noch weiter. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht, warum Gott überhaupt Menschen geschaffen hat. Das ist ganz eindeutig. Gott sagt im 1. Mose, ich will Menschen schaffen, damit ich mit ihnen Gemeinschaft habe. Gott möchte mit jedem Menschen Gemeinschaft haben. Er möchte mit dem Menschen zusammen sein. Ich finde das eine tolle Botschaft, wenn wir die weitergeben. Die ist klasse. Freut sich jeder. Ist interessant. Wir brauchen nicht mal was zu befürchten, weil es ja eine schöne Botschaft. Eigentlich müssten die Leute das prima annehmen. Eine weitere Sache unterscheidet uns von Shimi oder sollte uns unterscheiden. Ich hoffe, das ist so. Der Shimi, der verkündet seine Botschaft nicht aus Liebe. Da ist purer Hass hinter. Da ist pure Feindschaft hinter. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der Shimi da rumsteht und an den Stein verbissen schmeißt, grimmig herguckt. Hass und Zorn bestimmen diesen Mann. Die Botschaft, die wir verkündigen sollen, die sollen wir aus Liebe verkündigen. Und ich weiß, das geschieht nicht immer. Man kann als Christ auch schon mal in so einem, so einen Strudel der Pflichterfüllung reingeraten. Da hört man andauernd Verkündige von Jesus, er geht zu den Leuten und das kann auch schon mal zur Pflichterfüllung werden. Aber das sollte nicht unsere Motivation sein, sondern die Motivation sollte sein, zu den verlorenen Menschen hinzugehen. Aus Liebe. Und wenn wir verkünden aus Pflichterfüllung, das merken die Menschen, da wird die ganze Sache schief. Wir müssen von Herzen aus Liebe verkünden. Und drittens unterscheidet uns noch was von Shimi oder von seiner Botschaft. Während Shimi absolut allein dasteht, der hat niemanden in der Hinterhand, sind wir nie alleine. Jesus sagt zu uns, ich bin bei euch alle Tage bis an das Weltende. Egal wo du verkündigst, du bist nie alleine. Wir können aber auch eine andere Sache von Shimi lernen. Und das fand ich auch gut bei ihm. Die Botschaft ist ja nicht gut, ganz klar. Aber dass er die Botschaft immer weiterbringt, selbst als David rausgeht, das fand ich klasse. Und das finde ich auch gerade, wenn wir das Evangelium verkünden, etwas sehr, sehr Wichtiges. Und das hat auch mit Liebe zu tun. Also ich rede jetzt mit meiner Schwester seit 30 Jahren über den Glauben. Die hat noch vor 20 Jahren an irgendwelche Engelmächte geglaubt. Nicht an Gott, aber an Engelmächte. Gut, war ihr Ding. Und ich habe immer wieder, also ich habe es aufgegeben zu diskutieren oder zu drängen. Das bringt nichts. Aber ich streue immer wieder Gedanken ein. Und letztes Weihnachten war ich sehr beeindruckt. Da kam die halt mit so Sachen wie, ja, den Menschen, die muss ja irgendeiner gemacht haben. Dann entwickelte sich mit meiner Nichte eine Diskussion und meine Nichte ist der Auffassung, die Pyramiden können die Menschen ja nicht selber gebaut haben, das waren doch Außerirdische. Gut, Außerirdische. Aber meine Schwester hat richtig erkannt und gesagt, ja, Außerirdische sind nicht zielführend für die Frage, weil wer hat die denn geschaffen? Wo kommen die denn her? Wo kommt der Urknall her? Also alles so Fragen, und meine Schwester hat schon durchblicken lassen, da muss es doch jemanden geben, der es gemacht hat. Also nach 30 Jahren hat sie zumindest mal über einen Schöpfer nachgedacht. Ich hoffe, das geht sehr positiv weiter. Könnt ihr gerne für beten. Christiane heißt meine Schwester. Schöner Name, ne? Verheißungsvoll. So, jetzt haben wir die Geschichte gehört der Shimi hat eine Botschaft an David, ne? Und das haben wir uns jetzt zum Vorbild genommen. Aber wir können die Geschichte auch umdrehen. Wir können die mal umkehren, und zwar aus der Perspektive von David betrachten. Und dann drehen wir gleich auch den Shimi noch um. Also, Shimi hatte eine finstere Botschaft für David. Und wie reagiert David? Ja? Wir haben gelesen, sein Herr Oberster, der Abishai, der sagt, hier, der muss weg, Kopf ab, vorbei. Und David sagt, nein, bringt jetzt nichts, weil selbst mein Sohn, der von mir gekommen ist, der will, dass ich sterbe. Warum soll der nicht auch wollen, dass ich sterbe? Und vielleicht ist die Botschaft ja auch von Gott. Und das ist interessant, weil David hat alle Macht. Er hätte sofort den Shimi töten lassen können. Hat alle Macht. Aber er verzichtet jetzt auf diese Macht. Er lässt sich beschimpfen, er lässt sich fluchen und damit liefert er sich komplett Gott aus. Er weiß, dass er schuldig ist und er überlässt alles Gott. Er sagt, vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und wenn nicht, dann muss ich es tragen. David ist demütig geworden. Er nimmt die Strafe an, und zwar ohne zu murren. Er ist einverstanden, weil er weiß, er hat Mist gebaut. Aber in dem vielleicht schwingt auch schon Hoffnung mit. Denn David sagt, vielleicht wird ja Gott den Fluch mir zum Guten wenden. Also er hat noch die Hoffnung nicht aufgegeben. Also so spricht eigentlich nur ein Mensch, der A, seine Sünde erkannt hat und B, aber noch Hoffnung hat. Nicht für das Heil. David wusste, dass ihm vergeben wurde geistlich. Das wusste er. Aber auch weltlich hatte er noch Hoffnung. Das kann man da rauslesen. Er hätte sonst den Shimi getötet und er hätte nicht mit allen Leuten flüchten müssen. Er hätte ja sagen können, ihr könnt alle hierbleiben, ich flüchte alleine. Unterstellt euch Absalom. Aber er hatte noch Hoffnung auf den Thron. Und schließlich, was ja ganz wichtig ist bei David, David kannte Gott. Er hat eine lange Geschichte mit Gott hinter sich. Er hat ganz viel Erfahrung gesammelt. Er hat Wunder erlebt. Und er wusste, Gott ist gnädig und barmherzig. Und David ist in gewisser Hinsicht eben auch ein Vorbild für uns oder kann ein Vorbild sein oder ist es auf jeden Fall. Ich meine, ich denke, keiner ist hier anwesend, der einen Mord begangen hat. Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus. Aber trotzdem sind wir alle Sünder. Jeder von uns hat gesündigt. Und jeder von uns wird sündigen. Immer wieder. Da ist die Bibel vollkommen eindeutig. Römer 3, 23. Alle Menschen sind Sünder. Und das ist eigentlich auch nur etwas, was Christen haben. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die hatten kein Sündenbewusstsein. Die haben mir erzählt, ich lebe ein gutes Leben, ich bin ein netter Mensch, ich trinke keinen Alkohol, ich gucke kaum Fernsehen, ich habe Energiepass hier mit meiner Waschmaschine und allem drum und dran. Aber Sünde, das verstehen eigentlich nur Christen. Selbst Elia, Petrus, Paulus, alle haben gesündigt. Es gibt nur einen, der nicht gesündigt hat und den feiern wir heute Morgen und das ist Jesus Christus. Luther hat es einmal sehr schön formuliert und hat gesagt, vor dem Herrn sind wir alle nur Bettler. Aber wir sind erlöst, ein für alle Mal. Das ist auch die Wahrheit. Das wusste David auch, das dürfen wir auch wissen. Egal, was wir gesündigt haben, egal, wie viel wir sündigen, wir sind ein für alle Mal erlöst. Und wenn wir sündigen und wir kommen zum Herrn, so dürfen wir die Sünde immer wieder bringen und werden erlöst sein. Jetzt drehen wir den Schimi noch mal kurz um. Denn der Schimi kann auch ein Bild für den Satan sein. Schimi klagt David weiter an, obwohl David bereits um Vergebung gebeten hatte. Und Nathan hatte ihm zugesagt, dass Gott ihm vergeben hat. Aber Schimi hört nicht auf, ihn weiter anzuklagen. Du bist ein Bluthund, sagt er, und erinnert David an seine Schuld. Und das ist auch etwas, was der Satan tut. Der hat permanent Botschaften für uns. Permanent. Er redet uns ein, dass wir nicht gut sind, dass unsere Sünde nicht vergeben ist, dass wir zu nichts taugen und hält uns ständig die Fehler unter die Nase. Und das alles nur, damit wir uns mies fühlen. Ich weiß nicht, ob ihr einen Souffleur kennt. Also für den, der es nicht kennt, in der Theaterwelt. Jetzt, wenn ich jetzt ein Schauspieler wäre, ihr wäret die Zuschauer, dann wird hier noch einer sitzen in der Ecke, den man aber nicht sieht. Und wenn ich meinen Text vergessen habe, dann flüstert der mir den zu. Und genauso ist der Satan. Er flüstert uns Dinge zu. Und es geht alles darum, dass wir als Mitarbeiter für das Reich Gottes geschwächt werden. Ständig bewirft er uns mit Steinen und mit Dreck. Und dabei lässt er nicht locker, sondern er ist wie Schimi beharrlich. Er geht uns nach. 1. Petrus 5, 8 sagt, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wem er verschlingen kann. Er lässt da nicht locker. Er hat sogar versucht, Jesus auf seine Seite zu ziehen. Die Versuchungsgeschichte von Jesus. Da sagt der Satan zu ihm, ich werde dir alle Reiche dieser Welt geben, wenn du nur vor mir niederkniest. Und Jesus sagt das einzig Richtige, und das sage ich auch ab und zu, hilft mir, geh weg von mir. Lass mich in Ruhe. Was wir an der Stelle auch noch von David dazu lernen können, Schimi klagt diesen David an. Aber David argumentiert gar nicht. Er sagt nicht, ich bin kein Bluthund. Wäre auch sinnlos. David weiß, er hat Blut an den Fingern. Na? Das heißt, wenn der Satan uns anklagt, du bist ein Sünder, okay, ich bin das. Da hat er recht. Ich bin ein Sünder. Natürlich, kann ich zustehen. Da brauche ich nichts zu leugnen. Aber ich weiß, dass mir vergeben worden ist. Und das wusste auch David. Eine andere Sache, die Shimi David sagt, ist: Schau auf deine Lebensumstände. Dein Königtum ist dir genommen worden. Wie kannst du da noch denken, dass Gott mit dir ist? Schau doch auf deine Lebensumstände, wie die aussehen. Sind sie positiv oder negativ? Bist du gesegnet oder nicht? Und vielleicht kennst du das auch, wenn deine Lebensumstände nicht stimmen oder sich negativ verändert haben, dass das Leben da nicht einfach ist. Vielleicht ist dein Mann weggegangen, deine Frau, hast einen Job nicht bekommen oder wie auch immer. Und in solchen Zeiten können ein Zweifel kommen. Aber das Problem ist, es ist nie gut, auf Lebensumstände zu schauen, weil sie spiegeln immer nur ein Momentum dar, einen kleinen Moment. Wie es weitergeht, wissen wir nicht. Es ist nie eine gute Idee, auf Lebensumstände zu schauen. Viel wichtiger ist es, auf das Wort Gottes zu schauen und was das sagt. Wenn wir negative Lebensumstände haben, dann heißt das nicht, dass wir Sünder sind oder absolute Sünder und Gott hat uns verlassen. Nein, das heißt einfach, wir leben in einer schwierigen Welt, die von Tod und Sünde bestimmt wird. David hat auch die Hoffnung, dass er das Königtum nochmal zurückbekommt, weil er weiß, dass Gott gnädig und barmherzig ist. David hatte es damals schwieriger, er hatte eben nicht das Wort, aber er hatte seine Erfahrungen. Und an der Stelle habe ich vielleicht einen kleinen Praxistipp. Also ich habe seit ewig habe ich ein Gebetsbuch. Also wenn ich wichtige Gebete habe, dann schreibe ich das da rein mit Datum. Und das ist eine sehr wichtige, also ich finde es eine sehr wichtige Sache, weil wenn du in eine schwierige Situation kommst, dann kannst du nachlesen, wie Gott dir geholfen hat, dass Gott mit dir gewesen ist. Und ich habe ab und zu mal schon immer mal wieder, wenn es mir nicht so gut ging, habe ich in diesem Büchlein gelesen und konnte sehen, was Gott für mich getan hat und wie er es getan hat. Und das hat mich auch immer wieder zum Loben animiert. Also ich kann nur, und das Problem ist, wir Menschen vergessen so schnell. Du erlebst ein Wunder, dann ist das vielleicht noch 2 Wochen präsent, dann gibst du es vielleicht hier in der Gemeinde weiter, aber nach 2 Monaten verblasst das. Deshalb ist das absolut gewinnbringend, das aufzuschreiben. Gut, das würde ich euch gerne noch mitgeben. Die Geschichte geht weiter. David wird sein Königtum bekommen. Also er kriegt es wieder. Und das ist sehr interessant, weil ein paar Kapitel später trifft er den Shimi wieder. Ja, also der Shimi, der tritt wieder auf die Bildfläche. David will gerade in Jerusalem wieder einziehen. Also die politischen Verhältnisse hatten sich verändert, David hat Israel wieder geeint, es gab nur noch Freude, keine Tränen mehr, alles tutti. Jetzt will David den Jordan überqueren, jetzt kommt der Shimi ihm entgegen mit 1000 Mann aus Benjamin. Und was macht der Shimi als erstes? Ja, die politische Situation hat sich verändert. Naja, ist halt so. Als erstes kniet er vor ihm nieder und sagt dir, hör mal David, nimm das doch nicht so eng. Was ich da damals gesagt habe, also er bittet um Vergebung und David sagt ihm auch, okay, ich werde dich nicht töten, er schwört ihm. Sein Herr, Oberster Abishai, sagt wieder, hör mal, Angebot mit dem Kopf abschlagen steht noch. David sagt, nein, ich bin heute König über Israel geworden, ich möchte kein Blut vergießen. Aber ein Fluch ist schon was Besonderes, weil also das Neue Testament sagt uns ganz klar, wir sollen nicht fluchen. Warum? Ein Fluch wird im Namen Gottes ausgesprochen. Genauso wie eine Prophetie. Und erst an der Zeit, kann man sehen, ob es wahr ist oder nicht, weil es muss sich erfüllen. Jetzt hat sich der Fluch aber nicht erfüllt. Und ein Fluch muss sich aber erfüllen, wenn der im Namen Gottes ausgesprochen wird. Entweder über denjenigen, in den der Fluch gesprochen wurde, also in dem Fall David, oder wenn die Person zu Unrecht geflucht hat, kommt der Fluch auf diese Person zurück. Und das passiert Schimi im zweiten Königsbuch. Da stirbt er. Gut, ich möchte zum Ende kommen. Also, die Botschaft, die David von Schimi bekommen hat, war eine sehr negative. Wir haben dagegen die beste Botschaft der Welt. Gott liebt jeden Menschen durch Jesus Christus. Schimis Mut, zumindest beim ersten Teil, seiner miesen Botschaft überzeugt. Deshalb sollten wir uns Schimi an dieser Stelle zum Vorbild nehmen und mutig die beste Botschaft aller Zeiten verkündigen. Schimi kann aber auch ein Bild für den Satan sein, der uns ständig mit Dreck beschmeißt. Wir sollten wie David unsere Schuld annehmen und unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Amen.